Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Patrick.
Ja.
Da ist es. Ja, da ist es gekommen, wie wir es uns, ich hätte jetzt beinahe gesagt haben, wie wir es uns nicht besser hätten erträumen können, aber es ist das genaue Gegenteil von einem Träumchen. Es ist ein Albträumchen. Es ist ja schon ein paar Tage her, aber die Ministerin, muss man zuerst mal sagen, eine große Überraschung, innerhalb kürzester Zeit einfach zu sagen, ach, guck mal hier, ich mache hier mal Gesetz. Ja. Dann mache ich noch schnell eine Anhörung, die machen wir per Video, reicht auch. Ich weiß ja eigentlich, was ihr alle zu sagen habt. Und die Apotheken, keine Sorge, ich habe auch an euch gedacht, ihr könnt zur Stabilisierung des GKV-Systems beitragen.
Ja, mal wieder.
Ja, also nochmal, ein Kurzabschlag erhöht. Der Abschlag wird erhöht. Das heißt, der Zwangsabschlag, der Zwangsrabatt an die Krankenkassen wird erhöht. Man sagt damit im Prinzip, Moment, von dem Honorar, das ihr bekommt für die Abgabe, wollen wir, dass ihr mehr der Krankenkasse gebt. Das ist das Signal eines Abschlags, richtig?
Genau. Also man muss dazu sagen, dass das Witzige ist ja, dass der Kassenabschlag ja eigentlich eine Funktion hat, nämlich wie so eine Art Skonto für vorfristige Zahlung. Warum Skonto im Großhandel nicht erlaubt ist, sei mal dahingestellt. Das wird jetzt quasi wirklich gesetzlich außer Kraft gesetzt. Also der Kassenabschlag ist jetzt ein Instrument, um die GKV zu stabilisieren. Und der wird jetzt unbefristet um 30 Cent angehoben.
Genau, er wird den Apotheken vorenthalten. Die Apotheken, die immer noch auf ihre Honorarerhöhung warten, die jetzt irgendwann vielleicht auch noch kommen soll, heißt es. Ja, da hoffen alle drauf, dass die jetzt diese Erhöhung auf, was, 9,50 Euro, dass die jetzt über eine Verordnung möglichst zeitnah geregelt wird. Wann glaubst du, wird das der Fall sein?
Es könnte sofort der Fall sein. Ne? Du könntest ja eine Honorarerhöhung per Verordnung regeln, aber ich glaube eher, dass wir uns langsam Richtung Herbst bewegen. Ne? Auch wenn Herr Müller gestern am Montag in der Anhörung gesagt hat, man will das synchron hinkriegen, schauen wir mal.
Man will das synchron hinkriegen. Heißt von der einen Tasche in die andere. Das heißt, von der Honorarerhöhung sind zuerst mal wie viel? 30 Cent weg, richtig? Die sind einfach weg. Also das heißt, sie machen nicht das, was sie machen wollten. Und das war ja schon diese Staffelung, von der ja zuerst die Rede war, die kommt dann jetzt ja oder soll dann nicht kommen. Das wäre natürlich fatal, wenn trotzdem vor sich hingestaffelt wird, oder?
Es ist insgesamt alles noch, es wird zwar immer wieder versichert und Herr Preis hat ja auch angeblich das Wort der Ministerin bekommen, aber es gibt halt überhaupt noch gar nichts.
Machen wir uns doch mal kurz ehrlich. Also das, was diese Bundesregierung betreibt, ist ja brutal, indem sie sagt, in Zukunft können wir nicht mehr ausgeben als das, was die GKV einnimmt. Und dann sagt sie, würden wir jetzt eigentlich sagen, gut, dann wenn es jetzt um Urlaub gehen würde zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, ja, dann können wir halt nicht auf die Malediven nach Mauritius fliegen, sondern dann fliegen wir nach Mallorca, um beim M zu bleiben. Ja, ist ein bisschen kürzerer Flug, ist billiger, Kerosin ist teurer geworden, keine Ahnung. Alles andere auch, die Piloten wollen mehr Geld, das Kabinenpersonal auch und die Mindestlöhne steigen auch. Also das ist ja eigentlich, wo ich denken würde, so müsste es laufen. Die machen es anders. Die sagen, nee, wir wollen weiter nach Mauritius, aber der Pilot kriegt weniger Geld und das Kabinenpersonal auch und das Kerosin, also sind wir der Meinung, das muss jetzt auch billiger werden. Da bezahlen wir nicht die Rechnung, die wir kriegen. Ist doch so, oder?
Urlaubsstabilisierungsgesetz, genau.
Ganz genau. Ich glaube, dass das der Anfang vom Ende des Systems Gesundheit ist. Also das ist für mich glasklar. Warum? Das wird nicht zu halten sein. Und warum wird das nicht zu halten sein? Weil wir in den nächsten 10 Jahren massiv sinkende Einnahmen haben werden. Wenn also auch die Ausgaben sinken werden, also ich verstehe das nicht so ganz, wenn 10 Millionen Menschen aus dem Erwerb in die Rente oder Pension gehen, also nicht mehr so viel einzahlen oder gar nichts mehr zum Teil, aber immer mehr rausnehmen, weil sie ja auch immer älter werden und immer passiver werden und. dann verstehe ich nicht ganz, wie man auf die Idee kommen kann, bei womöglich nur stabilen oder sinkenden Einnahmen auch diese Ausgaben senken zu wollen. Ich kann verstehen, dass sie sagen, ich möchte einen fairen Preis für die Leistung. Ich glaube aber, dass die Überschrift komplett falsch ist. Ja. Und dieses politische Ziel und dass man, dass diese Bundesregierung damit im Gesundheitssystem abwirtschaftet.
Ja, das stimmt. Bemerkenswert ist ja auch, dass das Gesetz nicht mehr heißt GKV Finanzstabilisierungsgesetz oder irgendwas, sondern Beitragsstabilisierungsgesetz. Ne? Also, dass da wirklich komplett auf die Beiträge abgehoben wird. Und genau wie du sagst, auf der anderen Seite sagt eine Bundesregierung, Pharma ist eine Wachstumsbranche, Gesundheit ist eine Wachstumsbranche, Gesundheit hat demografischen Wandel. Und du sagst, dieses Wachstum können wir aber nicht abbilden. Also, das ist schon wirklich eine Sackgasse.
In dem Moment, jetzt müssen wir doch sagen, jetzt letztendlich gibt es einen neuen GKV-Spitzenverband, der sitzt im Bundesministerium für Gesundheit und die Vorsitzende da heißt Nina Wagen. Das ist das, was wir eigentlich jetzt sehen. Wir sehen, dass die Bundesregierung die Verantwortung fühlt, das ist zunächst mal gar nicht falsch, dass sie sagt, passt auf, wir müssen sicherstellen, dass mit den Beiträgen der gesetzlich Versicherten, dass wir mit denen auskommen. So. Die Unterstellung ist aber, und das ist das Problem, und deswegen gibt es auch diese jetzt wirklich sichtbare, diesen Schulterschluss mit den Vorsitzenden der Krankenkassen und deren Verbänden. Ich habe mich ja schon die ganze Zeit gewundert, warum dieses unterstützende Feuer, das war ja so ein bisschen ambivalent, aber das war komplett inszeniert, weil dieses Gesetz schon fertig war. Das war komplett die Expertenkommission, all das war schon inszeniert, war schon eingepreist, war im Gesetz drin, damit es jetzt schnell gehen kann. Wie kommst du auf die Idee, als neue Chefin der Krankenkassen, die du jetzt bist, als Nina Wagen, zu sagen oder zu glauben, du kriegst eine bessere Leistung, wenn du weniger bezahlst? Weil diese Unterstellung, die von Herrn Baas und Frau Reimann und all den anderen, ja, dieses Credo der letzten Monate, was übrigens Karl Lauterbach geprägt hat in den Jahren davor, dass er gesagt hat, wir haben das teuerste System, und eine mittelmäßige bis schlechte Leistung kriegen wir nur raus. Das ist ja das Credo. Das ist ja das ist so defätistisch. Das diskreditiert ja Millionen Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Von der Krankenschwester bis zum Pharmamanager. Und zwar in der ganzen Breite. So, und da sage ich jetzt, ich muss bei allen sparen. Bei den Hausärztinnen, bei den Psychotherapeuten, bei den Apotheken, bei der Pharmaindustrie und. Und hetze die übrigens jetzt gegeneinander auf, weil schon in der Hausärzteschaft ganz klar gemacht wird, wieso wird eigentlich bei uns so viel gespart wie bei der Pharmaindustrie? Die machen doch Milliarden mehr Gewinne. Das geht doch so nicht. Und du merkst, die Leistungserbringer werden gegeneinander jetzt aufgehetzt im Kampf um das Geld.
Aber das ist ja ganz offensichtlich die Mission. Ne? Also das ist ja kein Preisfindungsgesetz, sondern ein Spargesetz. Das heißt genau, was du sagst. Also es gibt ja immer noch das Argument, dass die Versicherten am Ende die Betroffenen sind. Das wird ja auch immer mal hochgekocht. Das wird, glaube ich, noch nicht volle Pulle gespielt. Also ich glaube, da kann man sich noch auf was einstellen. Aber dieses Mantra, was Karl Lauterbach da begründet hat, mittelmäßiges Gesundheitswesen, er hat ja immer gesagt, wir haben die Lebenserwartung, er hat ja immer auf die Lebenserwartung referenziert, was ja erstmal mit dem Gesundheitswesen jetzt nicht direkt was zu tun hat. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert, aber wir reden hier wirklich einfach nur von einem brutalen Spargesetz. Also das,
was ich nicht verstehe, als deutsche Bundesregierung, muss ich doch jetzt schauen, Moment, wir haben in unserem GKV-System, das ist kein europäisches, das ist kein niederländisches, kein schweizerisches, kein tschechisches, sondern ein deutsches. Da sehe ich einen Mittelabfluss ohne Ende. Ja? Warum? Warum kümmere ich mich nicht darum und spüre nicht nach, wie kann ich eigentlich zum Beispiel in der Arzneimittelversorgung hier stabile Situation einführen, indem ich Recht durchsetze und indem ich vielleicht auch einfach sage, okay, ich unterstütze die Apothekenlandschaft, die Arzneimittelversorgung, indem ich den einen oder anderen Kanal jetzt mal schließe. Die trauen sich ja noch nicht mal an die Temperaturkontrolle ran.
Ja, aber das ist, ich glaube, dass wenn du im Pharmabereich anfängst, darüber nachzudenken, da gibt's ja die großen Konzerne, die multinationalen Konzerne, die im Prinzip damit drohen, dann kriegt ihr die Medikamente nicht. Deswegen wird ja immer so getan, als würde das GKV-System nichts mit Standortpolitik zu tun haben, sondern die Standortpolitik mache ich dann in der Wirtschaftspolitik. Aber wenn das auch nicht passiert, passiert im Prinzip gar nichts. Ja, und bei Apotheken hast du vollkommen recht, das ist natürlich ein kleiner Bereich, aber da gibt's auch diesen Anspruch.
Und ich kann, also was ich nicht ganz verstehe bei der Union, ich sag's auch ganz offen, dass man so dem Diktat von einem Lars Klingbeil. Ja, die haben sich schon beim Tankrabatt jetzt gerade wirklich nicht, also den es ja noch gar nicht gibt. Ja, den gibt es ja noch gar nicht. So, aber da haben sie sich nicht mit Ruhm gekleckert. Das machen sie jetzt auch nicht. Jetzt sagt der Lars Klingbeil und die SPD, sagen, wir dürfen die Versicherten nicht weiter belasten. Und genau, und ich denke dann so, Moment, es geht doch eben nicht um Belastung, sondern es geht um Gesundheit. Das fängt bei der Prävention an, da hat die Politik, dieselbe Politik, die jetzt gerade sagt, ach, die Hausärzte, die Apotheker, die Pharmaindustrie, all die, ihr kriegt so viel Kohle und ihr liefert auch keine gute Leistung übrigens für das ganze Geld. Und wir machen euch jetzt mal zum Sündenbock. Die Wahrheit ist, man müsste Qualitätsmaßstäbe definieren, die gibt es zum Teil, über Zulassungen zum Beispiel, über Kassensitze oder. Ja, Kontrollen, Kammern, die alle naslang schauen, geht denn da alles mit rechten Dingen zu? Was aber nicht passiert, Patrick, ist, dass wir auf der versicherten Seite, dass die Krankenkassen sich zutrauen, die Krankenkassen, die immer noch irgendwelche bescheuerte Werbung machen und zig Millionen rauswerfen, übrigens auch in Zukunft weiter rauswerfen dürfen. Sie wird ja eben nicht eingestellt. Dass die Leute tatsächlich sich nicht trauen, ihren Versicherten zu sagen, pass mal auf, wir müssen das ändern. Deswegen glaube ich, wir müssen die Zahl der Krankenkassen nicht nur reduzieren, um die Vorstandsgehälter einzusparen und um bessere Prozesse zu kriegen und, sondern damit eben dieser Pseudowettbewerb aufhört und diese Wechselmöglichkeit eingeschränkt wird und damit man jetzt auch im Bereich der Prävention sagen kann, pass mal auf, wenn du rauchst, es ist deine Entscheidung, vollkommen in Ordnung, wir kritisieren das nicht, aber nimm bitte zur Kenntnis, dann musst du mehr bezahlen. Ja? Was machen wir? Die gleiche Bundesregierung sagt, ach nee, wir finanzieren jetzt ja die Detektion bei den starken Raucherinnen und Rauchern am Ende. Also du musst mindestens ein Päckchen am Tag so ungefähr rauchen, über 8 Jahre oder 10 Jahre, keine Ahnung. Und dann schicken wir dich dahin, damit wir früher deinen Lungenkrebs erkennen. Ich finde das nicht falsch, damit wir uns nicht missverstehen. Ich glaube aber auch hier, alle reden von Prävention und machen dann sowas und machen vorne gar nichts. Und erhöhen die Tabaksteuer. Und wo fließt die hin? Hätte ich auch noch gern gewusst. Und was ist denn mit den ganzen Bürgergeldempfängern? Das eine ist, ein Teil davon bitte mal zu überprüfen, muss dazu sein. Und das zweite ist, wieso fließen dort einfach die GKV-Gelder in die Versorgung von Leuten, die nichts einzahlen? Kann doch nicht sein.
Du hättest das Ganze auch nicht Beitragsstabilisierungsgesetz, sondern Beitragsentlastungsgesetz nennen können, wenn du die richtigen Maßnahmen ergriffen hättest und nicht so eine einseitigen Belastungen. Ich bin gespannt, welche Dynamik dieses Verfahren übrigens noch kriegt, weil am Anfang war ja, das ist ja jetzt alles innerhalb letzter Woche passiert, ne? Also Koalitionsausschuss, dann war ja schon die Eckpunkte, wurden ja schon präsentiert, dann kam schon der Entwurf, jetzt die Anhörung. Das war ja am Anfang so, alle müssen jetzt ihren Beitrag leisten, wir haben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, jeder muss das schultern. Aber es war zum Beispiel so, dass am Montag jetzt die DKG, also die Krankenhäuser und die Ärzte schon zusammen aufgetreten sind. Und ich bin gespannt, ob dieses Mantra, dass die Versicherten entlastet werden müssen oder dass die geschont werden müssen und das auf Kosten der Leistungserbringer gehen kann, ob sich das durchhalten lässt.
Da schauen wir doch mal in unseren Bereich, in den Marktbereich. Was wird passieren? Die Ärzte sagen, pass mal auf, ich muss nur einen Teil meiner Sprechstunden an einer bestimmten Stundenzahl in der Woche der GKV zur Verfügung stellen. Das mache ich gerne, nämlich jeden Tag von 8 bis 13 Uhr, 4 Tage die Woche. Und das war's.
Ist so. Hatten wir doch Dr. Dirk Heinrich hier vor ein paar Monaten schon bei uns hier im Studio, der da genau das gesagt hat. Das geht die Kassen nichts an, was ich danach mache. Ich verdiene danach mein Geld.
Ganz genau. So, was heißt das für die Pharmaindustrie? Was heißt das für die Apotheken? Ich sage, wir werden eine Welle von Switches sehen. Wir werden auch eine Industrie sehen, die sich überlegt, lohnt es sich für mich, mein Produkt hier in diesem Markt einzuführen? Wir werden noch ein ganz anderes Problem kriegen und das ist eher ein internationales, weil ich bin gespannt, ob die Bundesregierung mit der gleichen Erkenntnis demnächst die Arzneimittelpreise stützen wird, so wie sie an der Tanke die Menschen stützt oder den Tankpreis und nicht die Tankstellen belastet oder sonst irgendwen, sondern uns Steuerzahler am Ende. Übrigens alle für die Autofahrer, auch die ÖPNV-Fahrer. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Weil der Amerikaner, der Herr Trump, Folgendes sagt: Ich senke den Preis. So. Und mein Maßstab ist was? Der drittgünstigste in Europa oder auf der Welt. Und das ist dann Zukunft der US-Preis. Wo sollen die Konzerne, die in den USA so viel Geld verdienen, wo sollen die dann die Kohle herkriegen und die Erträge? Kann ich dir sagen. Da gucken die nach Europa. So, und dann werden die sich gut überlegen, wo kriege ich für meine produzierte Ware noch welches Geld, für welchen Preis. Und da wird sich diese Bundesregierung, wird sich die GKV warm anziehen wahrscheinlich. Und wir als, ich als Privatversicherer darf mich erst recht warm anziehen. Da darf ich gar nicht drüber nachdenken, was auf mich zurollt.
Aber das soll ja keine Entschuldigung sein, aber nochmal, das ist wirklich ein ganz kurzgedachtes, kurzgesprungenes Spargesetz. Pharma Deutschland war es, glaube ich, hat in der Anhörung vorgerechnet, auch in der Stellungnahme, dieser dynamisierte Herstellerabschlag bei gleichzeitiger Preismoratorium, also Preiserhöhungsverbot, führt dazu, dass du ja im Jahr 2040 die Hälfte deines Preises abgeben musst. Das ist doch kein, also das ist doch nicht mal eine einnahmenorientierte Ausgabenpolitik, das ist einfach ausbluten lassen.
Wir sind zurück in den Krisenzeiten der rot-grünen Koalition. Von 98 bis 2005, Gerhard Schröder, damals mit Ulla Schmidt, anfangs Andrea Fischer, dann Ulla Schmidt. Und es reihte sich ein Spargesetz ans andere wegen der wirtschaftlichen Gesamtlage und. Dann gab es die großen Reformen, Stichwort Hartz IV, aber auch das GKV-Modernisierungsgesetz. Warum? Weil man damals nach einer Kaskade von Spargesetzen auch nicht mehr weiterkam. Ich, weißt du, ich habe so ein Bild vor mir, ich sehe Nina Warken, ja, und aber der Schatten an der Wand ist Ulla Schmidt. Und ein bisschen und dazwischen ist überall diffus ein bisschen Lauterbach.
Naja, aber du kannst ja, wenn du ein Beispiel mal nimmst, die Arzneimittelpreise, Ulla Schmidt hat damals die Rabattverträge eingeführt, die haben dann tatsächlich dafür gesorgt, dass da viel aus der Generikaszene an Luft rausgelassen wurde, haben aber langfristig auch dazu geführt, dass wir heute die Situation haben, die wir haben, mit Lieferengpässen, mit abgewanderten Unternehmen und so weiter.
Ja, und mit einem eingeschränkten Markt. Also mal ganz offen, diese angeblich 90 Krankenkassen haben am Ende dazu geführt, ja, also sinnvollen Krankenkassen, da muss man ja auch mal drüber reden, die haben ja dazu geführt, im Zuge der Rabattverträge, du hast gesagt, nicht nur zu den Lieferengpässen, sondern dafür, dass wir keinen echten Markt mehr haben. Genau, wir haben die eigentlich nicht 90 so. Krankenkassen. Und dass wir eine Entwertung auf der Qualitätsebene haben. Und die Entwertung ist über die Preistreiberei gekommen, gesetzlich motiviert. Und das passiert, und deswegen bin ich hier dankbar für den Investor, das passiert eigentlich gerade wieder jetzt. Ja, bevor man anerkennt, angeblich politisch, und ich kann jeden Apotheker, jede Apothekerin verstehen, die sagen, okay, den Glauben in die Politik. Ich hatte schon nicht mehr viel, aber den verliere ich jetzt gerade auch an dieser Stelle. Warum? Wenn dir doch monatelang auf jeder Demo, bei jedem Apothekenbesuch, sonst irgendwo in jedem Landesparlament gesagt wird, ihr seid nicht nur wichtig, wir verstehen das unter Versorgungsgesichtspunkten und wir wollen euch stärken. Und das Erste, was du tust, ist, du sagst, ich erhöhe den Zwangsrabatt an die Krankenkasse. Ganz ehrlich, da kannst du dich doch eigentlich nur umdrehen und sagen, okay, ich muss auch gar nicht mehr protestieren und so, weil mir wird ins Gesicht gelogen. Die Politik hat den Apotheken ins Gesicht gelogen. Das ist die Wahrheit.
Jetzt kann man nach dieser kurzen dramatischen Pause ja noch hinzufügen, dass das Versprechen angeblich immer noch steht.
Dr. Freud ist auch im Raum. Dr. Freud ist auch im Raum.
Also Nina Warken müsste sich beeilen, um das irgendwie noch gerade zu biegen, aber die grundsätzliche Botschaft, die ändert sich ja nicht.
Also. Stopp, aber dann müsste es 89 geben. Ja, ne? Ja. Nur damit wir hier klar sind. Da muss es 89 geben oder die 59 und der PDL-Topf, den es noch gibt, ja, da wird dann mal ein bisschen verteilt und dann wird dann die Apothekenlandschaft auch gestärkt, indem man sagt, wir wollen die Versorgung ja dahin kriegen. Wir wollen, was wollen sie denn qualitativ? Ich hab vergessen, Patrick, oder ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Wo sind denn eigentlich die qualitativen Aussagen dieser Bundesregierung, was sie denn für die GKV-Versicherten erreichen wollen? Hier geht es nur um Finanzierbarkeit. Was ist denn mit der Erhöhung der Impfquote? Was ist denn mit Prävention? Was ist denn damit, dass ich sage, dass ich ein nationales Ziel habe? Pass mal auf, wir wollen das Vapen, die Raucherinnen und Raucher, wir wollen da die Hälfte reduzieren. Damit die Leute, ich möchte die Ernährung von Kindern in Kitas, hoffentlich gibt's genug Plätze, von Kitas in Schulen, wo auch immer, ich möchte das verbessern. Ich möchte Gesundheit ganz nach vorne in den Lehrplan. Wo sind denn diese Pläne dieser Bundesregierung?
Du brauchst noch nicht mal so weit aufzudrehen. Du brauchst ja nur zu sagen, du das Versprechen, dass du einen Arzttermin rechtzeitig kriegst und dann nicht durch die ganze Stadt wackeln musst.
Der Qualitätsmangel, den mag es zuweilen und der muss dann kritisiert werden und dann muss es geändert werden, auch im Gesundheitswesen an verschiedenen Stellen geben. Ohne jeden Zweifel. Da gibt es Verbesserungspotenzial. Ich sage aber, wir haben einen erheblichen Qualitätsmangel in der Gesundheitspolitik gerade. Ja? Nur sich um die Kasse zu kümmern, hat nichts mit Qualität zu tun in diesem System und wird dieses System nicht entlasten, sondern wird zu einer Belastung, weil sich jeder Arzt, jede Ärztin, jeder Apotheker fragen muss, ja, habe ich eigentlich noch Bock auf die GKV? Ja? Das ist das, was passiert. Ich glaube, dass die Union hier auch und dass die SPD es nicht genau mitbekommt und nicht mitschneidet, dass die Union einen lange gehegten Traum aus dem CDU-Wirtschaftsrat von den Oesterles und Max Müllers, Bayer und Redcare und was auch immer alles, dieser Welt folgt. Nämlich, das ist die Liberalisierung von Gesundheit. Das sind die amerikanischen Verhältnisse. In Klammern, da sage ich direkt, guckt euch nochmal genau an, da sagt sogar der US-Präsident leicht erratisch, ja, aber sagt, das geht so nicht, wir können doch nicht die Leute weiter so abzocken. Also ich glaube, wir sind, ich kann verstehen, Nina Wagen begibt sich hier ins Gefecht. Da habe ich Respekt vor. Also das zu machen als Ministerin, sie ist plötzlich von einer unbekannten Ministerin, von einer unbekannten politischen Person, von der es einige gibt in diesem Kabinett, ja, einige, wird sie jetzt gerade eine der bekanntesten Persönlichkeiten dieses Kabinetts. Und wird das Schicksal erleiden, das schon viele andere erlitten haben, nämlich sie wird schnell zu einer der unbeliebtesten werden. Ja?
Das ist übrigens so wie vor 2-3 Jahren. Das hast du schon über Karl Lauterbach gesagt, der da der einzige Aktivposten noch war in der Ampelregierung. Und jetzt stehen wir hier wieder vor der gleichen Situation ein bisschen. Aber lass uns doch ganz kurz, ich finde ein was noch, und das ist ja unser Lieblingsdiskurs zum Schluss, nochmal über die verräterischen Signale der Krankenkassen sprechen, ja, die ja angeblich im Sinne ihrer Versicherten und der Beitragsstabilität und so weiter, du hast es schon gesagt, dieses Gesetz massiv vor sich hergetragen, im Hintergrund vorbereitet, flankiert haben, die aber in ihrer Stellungnahme sich nicht zu blöd sind, ihre Vorstandsgehälter zu verteidigen, weil die nämlich dynamisch bleiben müssen, weil die nicht gedeckelt werden müssen, weil man im Wettbewerb um Köpfe steht, weil man, also es ist unglaublich, das sind dieselben Argumente, die du 1:1 auf jeden Leistungserbringer übertragen könntest.
Ich finde das vollkommen richtig, Patrick, weil es auch ehrlich ist. So, und es wäre auch dann richtig, wenn ich ein Krankenkassensystem mit von mir aus einem halben Dutzend oder 3 habe, mit vielleicht unterschiedlichen Schwerpunkten, ja, mit unterschiedlichen Risiken, würde man in der Versicherungslandschaft sagen, ja, die entsprechend vergütet werden. So, und dann möchte ich da bitte tatsächlich Top-Manager haben. Aber ich möchte sie auch haben. Aber es ist doch keiner nur ein Top-Manager, weil er mal eine Ministerin oder ein Minister mit irgendeinem Parteituch Buch gewesen ist. Das haben wir doch bei der Deutschen Bahn gelernt, dass das nicht funktioniert.
Naja, und erstens, wir müssen noch dazu sagen, dass die schon gut verdienen, dass ihnen nichts weggenommen wird im Gegensatz zu anderen. Und zweitens, dass du dieses Primat an jeden Arzt, an jede Arztpraxis, an jede Apotheke, da möchte ich auch immer den Besten haben, der da steht und mich bedient.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die meisten Krankenkassenmanager mindestens so viel oder mehr verdienen als die Bundesgesundheitsministerin. Und manche sogar in den Korridor des Bundeskanzlers kommen. So, ja, das ist da werden alle sagen, es sind ja alte Argumente. Ich sage, nee, das ist aber wesentlich. Wie kann es denn sein, dass ein früherer CDU-Abgeordneter, der mal Staatssekretär war und seine Apanagen bekommen hat, ja, dass der bei einer Top-Krankenkasse sitzt und dort Gehälter einstreicht und noch eine Reihe von Vorstandskollegen hat, übrigens, ja, die über das Gehalt der Bundesgesundheitsministerin hinausgehen? Warum? Da sagt er, ja, ich habe ja hier ein paar Millionen Versicherte. Ist mega Verantwortung, ja. Das ist übrigens derjenige, der Andreas Storm, der gerade kurz vor der Rente dann sagt, ja, man könnte das auch mit weniger Krankenkassen machen. Ja? Aber der ist auf der sicheren Seite, deswegen sagt er das.
Du kannst es auch mit Vorständen von Konzernen vergleichen, mit DAX-Konzernen und so weiter, nur dass die halt im freien Markt unterwegs sind und die Krankenkassen halt eben nicht. Die kriegen einfach ein Gesetz geschrieben, wenn es mal nicht mehr so
ist. Das kannst du durchaus vergleichen im Moment, weil wenn ich da so sehe, dass die Managergehälter bei den DAX-Konzernen weiter steigen, obwohl die alle rote Zahlen machen und zigtausende entlassen, da sage ich mal, da kann ich schon dieses Management-Gefasel der Krankenkassenbosse kann ich schon nachvollziehen. Das System wird sich nicht selber abschaffen. Das haben wir schon oft gesagt und das ist das Problem. Das Problem ist, dass die Politik, wenn sie sich wirklich was trauen würde, sagt, wir müssen das komplette System in Frage stellen. So, und das hat nichts mit den Ärztinnen und Ärzten und auch nichts mit den Apothekerinnen und Apothekern zu tun, sondern das hat was mit politischer Traute zu tun und ganz ehrlich, fehlt ihnen der politische Mut für ganz große Entscheidungen. Und ich glaube, die Bevölkerung, die ist da schon lange weiter. Die Wählerinnen und Wähler sind bereit, die müssen nicht in der AOK, in der DAK oder in der BKK schlag mich tot sein, ja, sondern die wollen gut versichert sein. Denen ist doch egal, was da für ein Zertifikat draufsteht. Ja?
Die wollen vielleicht auch von solchen Managementstrukturen im Gesundheitswesen geschützt werden, weil das ist ja die Besonderheit, die wir haben, dass du dort den Arzt hast, der für seine Praxis verantwortlich ist. Für Krankenkassen ist das vielleicht ineffizient, aber für die Versorgung ist es halt das Beste.
Ja. Ich finde, im Übrigen sollten Krankenkassenmanager mit der Behauptung, dass ein System zu teuer und zu schlecht ist, vorsichtig sein. Ja, weil wenn das ja wirklich so wäre, ist das ja nicht von heute auf morgen passiert. Ja, also irgendwer hat es ja zugelassen. Und deswegen halte ich das nicht für besonders glaubwürdig. Da fehlt mir auch die Studienlage, ehrlich gesagt. Aber ein anderes Thema. Patrick.
Nächste Woche weiter an der Stelle, oder?
Glaubst du, die 59 kommen? Kurzfristig?
Kurzfristig nicht, nee. Irgendwann vielleicht.
Dieses Jahr? Diesen Herbst? Oder gibt es nächstes Jahr auch nochmal einen Reformherbst oder so? Wer weiß. Das war der Podcast, nur mal so zum Wissen. Aus einem traurigen Anlass, einfach aus einem Anlass, nämlich wie jede Woche. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Wir freuen uns über eure Resonanz. post@nurmalsozumwissen.de ist die Adresse für alle, die uns was schreiben wollen. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Ja, haben wir schön gemacht. War schön.